Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Na, hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, hallo zusammen. Bei mir ist alles gut. Wie ist es bei dir?
Ja, auch ganz gut. Keine Erkältung, was ja schon mal schön ist für den Winter. Draußen im Moment noch schön weiß und trotzdem trockenkalt. Das mag ich ja. Ich finde es nur schwierig, wenn es dann so nass kalt wird. Aber hey, was will ich mich beschweren? Ich kann ja rausgucken. Das heißt, ich habe einen drinnen. Ja, und auch finanziell, ja, um mal unser Thema so ein bisschen einzuleiten.
Läuft.
Es könnte natürlich immer besser laufen, ne? So. Aber es ist nicht verheerend und nicht so doll rot wie in anderen Jahren. Zum Anfang, der Januar ist ja immer ein schwieriger Monat. Da kommen sie ja alle und wollen was. Wie ist es bei dir?
Ja, genau. Der Januar ist auf jeden Fall ein Monat, wo man sich ja auch wieder mit dem Thema Finanzen beschäftigt und sich vornimmt, dieses Jahr doch auch alles mal ein bisschen geordneter anzugehen und den Überblick zu behalten. Und ja, das soll heute auch so ein bisschen unser Thema sein. Wir wollen uns mit Fintechs beschäftigen und der Frage, wie denn digitale Lösungen und Apps dazu beitragen können, uns dabei helfen können, unsere Finanzen besser im Griff zu haben.
An der Stelle ganz wichtig, wir versuchen hier niemanden zu ködern, dass er in irgendeine unserer Apps investiert, weil wir Leute reich machen. Wir wollen euch Möglichkeiten vorstellen, eure Finanzen, die ihr eh schon habt, einfach besser im Blick zu behalten. Ja, also kein Nap und wie immer, auch in diesem Jahr und auch in dieser Folge, natürlich erstmal ein paar Neuigkeiten aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, zum Anfang geht es mal wieder um das Thema Energieeffizienz und Rechenzentren. Diesmal um eine europäische Richtlinie, die Energy Efficiency Directive, mit der die Europäische Kommission die Energieeffizienz in der EU erhöhen will. Diese neue Richtlinie soll einen Beitrag zur Umsetzung des 2021 von der Kommission vorgestellten Pakets Fit for 55 leisten. Und dieses sieht ja eben eine klimaneutrale EU bis 2050 vor, sowie das Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55%, also über die Hälfte gegenüber dem Stand von 1990 zu senken. Das betrifft also nicht nur Rechenzentrenbetreiber, sondern natürlich die gesamte EU. Und Artikel 12 dieser Richtlinie regelt aber eben, dass Datacenter mit einer bestimmten Kapazität, also ab 500 kW, künftig dazu verpflichtet werden sollen, ihre Energieeffizienzdaten zu veröffentlichen. Und ja, die unter unserem Verbandsdach gegründete Initiative Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen befürwortet das zunächst mal, dass es jetzt gemeinsame europäische Standards für den energieeffizienten und klimaneutralen Betrieb von Datacentern geben soll. Doch sollten die aktuell vorgesehenen Berichtspflichten, die halt sehr umfangreich vorgesehen sind, doch in einem einigermaßen angemessenen Rahmen bleiben. Ja, wir sagen, das Offenlegen sensibler Geschäftsgeheimnisse und vertraulicher Daten von Datenströmen trägt ja im Grunde auch nicht zu mehr Energieeffizienz im Betrieb von Rechenzentren bei. Solche KPIs sollte die Kommission streichen, um der Branche hier nicht noch mehr Berichtspflichten aufzubürden, als ohnehin schon im nationalen Energieeffizienzgesetz vorgesehen sind. Und die Allianz fordert außerdem ausreichend Zeit für ein vollständiges repräsentatives Reporting. Bislang war in der Energy Efficiency Directive die Reportingfrist nur für Colocation und Co-Hosting Datacenter von Mai 2024 auf Mai 2026 verlängert worden. Und diese Deadline, sagen wir, sollte eben aus unserer Sicht auch für alle übrigen Rechenzentrenmodelle gelten.
Kleiner Tipp von meiner Seite an die EU. Also Daten sammeln und Daten speichern verbraucht auch Strom und erzeugt damit CO2. Also insofern vielleicht vorher überlegen, welche Daten wirklich gebraucht werden, anstatt erstmal alles einzufordern. Macht ja gar keinen Sinn. Ist ja nicht mehr zeitgemäß. Nicht mehr zeitgemäß ist auch dieser kleine rosa-weiße Zettel, den wir kriegen, wo irgendwas handschriftlich draufgekrakelt ist, was kein Mensch, der nicht Medizin studiert hat, überhaupt entziffern kann. Denn, aha, das E-Rezept kommt. Ja, aber diesmal wirklich und diesmal ist es sogar gewollt. Ab Januar diesen Jahres sind Ärztinnen und Ärzte verpflichtet, E-Rezepte auszustellen, die dann per App oder mit der elektronischen Gesundheitskarte in Apotheken einlösbar sind. Und jetzt kommt's. Eine aktuelle Umfrage vom ECO und CIVE sagt, dass knapp 70% der Deutschen, nämlich 68,8%, das E-Rezept nutzen wollen, wobei sich gleichzeitig rund 15% noch das E-Rezept ausdrucken lassen wollen. So nach dem Motto, sicher ist sicher, nicht, dass Akku leer oder Apotheke nicht ausgerüstet ist. Jeder Fünfte gab an, dass das E-Rezept auch künftig nicht genutzt werden wird, wahrscheinlich aus Datenangst, aber auch hier Digitalisierungsmuffel unter den Deutschen, obwohl das E-Rezept natürlich viele Vorteile bringt. Nicht nur, dass man lesen kann, was draufsteht, und es wird natürlich auch die Abläufe beschleunigen und erleichtern. Das unterstreicht auch der Eco-Geschäftsführer Alexander Rabe. Ne? Erstmal ist es nachhaltiger, weil wir müssen weniger Bäume fällen für Papier, und außerdem ist es eben auch prinzipiell sicherer, denn die durchgängige verschlüsselte Datenübertragung sorgt dafür, dass keine Unbefugten oder Serverbetreiber auf persönliche Daten zugreifen können. Das elektronische Rezept kann man zudem nirgendwo vergessen oder verlieren. Also es ist ja immer quasi in der Wolke. Also ruhig einfach mal ausprobieren, auch liebe Digitalisierungsmuffel.
Ja, und zum Schluss noch eine gute Nachricht für den Digitalstandort Berlin. Und zwar bleibt Berlin führender Standort für Startups trotz so einem leichten Rückgang. Ja, im Jahr 2023 verzeichnete Berlin zwar einen Rückgang von 7% bei den neu gegründeten Startups im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch bleibt die Hauptstadt der bevorzugte Standort für Gründerinnen und Gründer in Deutschland, noch vor München. Laut dem Startup-Verband wurden in Berlin 468 Gründungen im letzten Jahr gezählt, während bundesweit insgesamt weniger Startups im Vergleich zu 2022 entstanden. In nahezu allen Branchen verzeichnete man diesen Rückgang, mit Ausnahme des Softwarebereichs, der tatsächlich ein Wachstum verzeichnete. Besonders deutlich war der Rückgang bei den Gründungen im Onlinehandel, was natürlich auch ein bisschen wahrscheinlich mit dem schwachen Konsumklima generell zu tun hat. Mögliche weitere Gründe für die geringere Anzahl von Neugründungen könnte auch der Rückgang der Investitionen in Berliner Startups im Jahr 2022 sowie die zunehmende Investitionszurückhaltung aufgrund der allgemeinen Unsicherheit durch den Ukraine-Krieg und die steigenden Zinsen sein. Trotz dieser Herausforderung bleibt Berlin laut dem Startup-Verband der führende Standort für Startups. Fast ein Fünftel aller deutschen Startups wird hier gegründet. Deutschlandweit wurden im Jahr 2023 fast 2500 Startups ins Leben gerufen.
Ja, einige davon werden bestimmt auch Fintechs gewesen sein. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Thema im Ohr am Netz. Wir sprechen über Finanzen, also nicht über die Details eurer oder unserer Finanzen, sondern vielmehr über digitale Tools, die uns helfen, Überblick zu bewahren. Und wir werfen einen kleinen Blick in die Fintech-Szene. Wie funktioniert das eigentlich? Was bedeutet Fintech überhaupt? Also allen von uns ist ja klar und deutlich geworden, man redet wieder über Geld. Früher hieß es ja immer, über Geld spricht man nicht. Das hat sich in den letzten Jahren doch stark geändert, unter anderem eben durch die Digitalisierung. Und das ist ja eigentlich ganz begrüßenswert, weil ich meine, ich will nicht sagen, Geld regiert die Welt, aber es trägt ja schon dazu bei, dass die Welt sich weiterdreht, beziehungsweise dass auch wir alle mit allem, was auch immer wir tun, vorankommen. Und deswegen ist es auch gut, wenn gerade junge Menschen so reinwachsen und vielleicht auch gleich erklärt kriegen, wie es denn so funktioniert, weil ich bin mit Geld schon immer eine Niete gewesen und hoffe, dass es meinen Kindern damit irgendwann mal besser gehen wird.
Ja, das ist auf jeden Fall gut, denn im Verlauf unseres Lebens und vor allem auch später macht es ja doch auch einen großen Unterschied, wie wir eben finanziell aufgestellt sind. Da geht es ja gar nicht jetzt nur ums Sparen für kurzfristige Investitionen, sondern auch das Thema Altersvorsorge wird ja immer wichtiger. Ne? Es müsste ja inzwischen auch fast bei jedem angekommen sein, dass wir von der staatlichen Rente einfach immer weniger erwarten können. Und da macht es schon Sinn, dass man sich einfach auch privat damit beschäftigt. Und das geht eben auch online und mit Hilfe von Apps, die Fintechs uns anbieten.
Genau, da wird ganz viel möglich sein, eben auch gut zusammengefasst und übersichtlich. Man hat also nicht mehr irgendwelche Sparbücher, irgendwelche Kontoauszüge und muss sich das alles selbst zusammenvorstellen. Naja, Fintechs machen vieles möglich, aber was heißt jetzt Fintech eigentlich nochmal genau? Das haben wir mal kurz zusammengefasst.
Das Ohr am Netz. Kurz zusammengefasst.
Fintech steht kurz für Financial Technology und umfasst Unternehmen, die technologische sowie digitale Finanzdienstleistungen anbieten. Darunter fallen unter anderem Online-Zahlungsdienstleister, Anlagedepots oder auch Versicherungsanbieter. Wie viele andere Akteure der Internetwirtschaft entstanden zahlreiche Fintechs in den 2000er Jahren. Während viele Unternehmen im Zuge der Finanzkrise 2007 und 2008 zu kämpfen hatten, trotzten Fintechs eben dieser. Sie gewannen an Popularität, da sich ein Vertrauensverlust in etablierte Finanzsysteme und gleichzeitig der Wunsch nach mehr Weiterentwicklung und Digitalisierung in dem Sektor herauskristallisierte. Im Zuge dessen sind zahlreiche Startups entstanden, die alternative Lösungen zu traditionellen Finanzdienstleistern anbieten oder mit ihnen zusammenarbeiten, um ihr digitales Angebot zu erweitern und den Bedürfnissen der modernen Verbraucherinnen und Verbraucher gerecht zu werden. Um Deutschland grundsätzlich als Finanzstandort zu stärken und die Digitalisierung des Kapitalmarkts weiter voranzutreiben, voranzutreiben, hat der Bundestag im November letzten Jahres das Zukunftsfinanzierungsgesetz auf den Weg gebracht. Startups wie Fintechs sowie kleine und mittelständische Unternehmen sollen dadurch bessere Rahmenbedingungen, unter anderem durch leichteren Kapitalmarktzugang und an das digitale Zeitalter angepasste Regulierung für den Finanzsektor erhalten. Es ist offensichtlich, dass Fintechs ein beträchtliches Potenzial für Innovation und wirtschaftlichen Fortschritt bieten. Die Verantwortung liegt nun auch bei den politischen Entscheidungsträgerinnen und Trägern in Deutschland und der EU, angemessene Rahmenbedingungen zu schaffen, um dieses Potenzial voll auszuschöpfen.
Ja, es gibt ja mittlerweile für fast alle finanziellen Belange eine passende digitale Lösung, ob Plattformen zur finanziellen Bildung, Verwaltungssysteme für Finanzen, mit denen man den Überblick behalten kann, oder eben auch Vergleichsportale für Versicherungen und so weiter. Der deutsche Fintech-Markt ist also wirklich groß und viele der Anbieter sind tatsächlich Startups mit viel Innovationspotenzial und neuen Ideen. Was ihnen natürlich manchmal fehlt, so wie allen Startups, sind die Ressourcen, sowohl finanzielle, personelle, als auch eben, ja, sozusagen Expertise. Und davon, also eigentlich von allem, hat unser erster Gast hier, unsere erste Gästin, tatsächlich sehr viel.
Im Gespräch.
Ich freue mich sehr, mit einer der einflussreichsten Frauen in der Fintech-Szene in Deutschland sprechen zu dürfen. Dr. Caroline Gabor ist Mitbegründerin des Venture Capital Funds Caesar Ventures. Davor war sie unter anderem viele Jahre Managing Director des Fintech-Company-Builders Finleap, das zum Beispiel den Versicherungsvergleich Clark im Portfolio führt. Davon haben wir ja alle schon mal was gehört. Und sie engagiert sich in der Politik im Bereich Fintech, wie im Digital Finance Forum des Bundesfinanzministeriums. Jetzt ist sie hier im Ohr am Netz und darüber freue ich mich sehr. Hallo Caroline, herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf den Austausch heute.
Caroline, du begleitest seit vielen Jahren Fintechs. Wie hat sich die Unternehmenslandschaft für Fintechs in Deutschland oder vielleicht auch in der EU entwickelt in den letzten Jahren?
Ja, ich glaube, tatsächlich ist Fintech eine Branche, ein Sektor, der in Europa und insbesondere auch Deutschland wirklich massiv erfolgreich war. Es gibt deutlich mehr und auch deutlich erfolgreichere Fintechs in Europa als in den USA. Also wir sind tatsächlich, was den Finanzstandort angeht, deutlich innovativer unterwegs, was ja wirklich mal schön ist.
Ja, cool. Also man würde es so nicht glauben, ne?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt unzählige Unicorns, alleine in Deutschland, was mir spontan einfällt hier, Solaris Bank, Clark, Raisin, Mambu, N26 und ich könnte noch eine Menge aufzählen. Jetzt natürlich nur so, dass es in den letzten anderthalb Jahren und vor allem auch seit Ausbruch des Krieges Ukraine-Russland das Finanzierungsverhalten deutlich zurückhaltender ist und dass jetzt ausgerechnet eine Reihe von Fintechs so in Series A und B trifft, die jetzt eine Menge Geld aufnehmen müssten, um zu skalieren, aber auf die Zurückhaltung der Investoren stoßen und deswegen eher so seitwärts sich bewegen, was sehr schade ist.
Okay, aber das hat jetzt nichts mit der Fintech-Szene an sich zu tun, sondern dieses, ich sag mal, vorsichtige Investieren gilt ja für alle Branchen im Moment. Ist jetzt nicht besonders schlimm im Finance-Sektor, sondern überall gleich übel.
Absolut. Würde ich genauso sehen. Das ist vor allem jetzt so ein bisschen dieses Stuck in the Middle, überall da, wo man eine zweistellige Millionenrunde braucht, ist unheimlich schwer, aktuell an Geld zu kommen. Man muss deutlich bessere KPIs schon vorweisen, was aktueller Umsatz, Anzahl Kunden und so weiter angeht. Es ist deutlich leichter in den ganz frühen Phasen. Ne? Und da ist aber auch so, was eine interessante Beobachtung ist, jetzt in 23 war das erste Jahr, wo die Sektoren Climate Tech und Deep Tech, also vor allem AI und Health, die Fintech-Finanzierung überholt haben.
Ich meine, AI und auch Nachhaltigkeit ist natürlich gerade auch Top-Thema überall und ist in aller Munde. Insofern natürlich auch in den Gehörgängen und vielleicht auch Herzen von Investoren, die eigentlich vom Thema keine Ahnung haben und nur ihr Geld vermehren wollen. Ne, das ist ja auch immer noch was, wo man sagt, okay, die setzen halt aufs schnellste Pferd, klar nachvollziehbar. Jetzt sind wir Deutschen ja tendenziell skeptisch, was ja erstmal gut ist, aber immer allen neuen technischen Innovationen gegenüber, grundsätzlich, ich sag mal, dem digitalen Zahlungsverkehr auch gegenüber. Also wir lieben ja unser Bargeld. Ist das ein Problem für die deutsche Fintech-Szene?
Also ganz ehrlich, ich glaube, was die Zahlen angeht, sozusagen, wie wird heute bezahlt, sei es im stationären Handel mit der Karte oder auch mit hier Apple Wallet, Google Pay und so weiter, hat auch in Deutschland jetzt endlich so stark zugenommen und auch akzeleriert über Covid, als wir gar nichts mehr irgendwie stationär kaufen konnten und nur noch digital. Ich bin auch dafür, dass wir unser Bargeld erhalten, das ist keine Frage. Ihr seht es auch bei meinen Eltern, die einfach deutlich besser damit umgehen können, wenn sie die Scheine in der Hand haben, ist das nun mal so. Auch bei meinen Töchtern gucke ich darauf, dass die mit Bargeld umgehen können, mit Geld umgehen können. Das ist nun mal schwieriger, wenn es sofort jederzeit wirklich auf Knopfdruck verfügbar ist, das Geld. Ja? Mhm. Aber ich sehe das lange nicht mehr so kritisch und skeptisch wie pre-Covid.
Okay, das heißt also, auch da war dann die Pandemie so eine Art Katalysator, zumal, man darf nicht vergessen, es hieß ja auch lange, Bargeld, gerade Münz- und Scheingeld, ne, wäre auch ein Ansteckungsrisiko. Also insofern hat man ja fast vor dem guten alten Bargeld ein bisschen Angst gemacht und man musste sich mit den digitalen Zahlungsmitteln zumindest mal auseinandersetzen. Wenn sich jetzt Leute mit dem Thema auseinandersetzen, naja, Finanzen sind immer ein sensibles Thema. Welche regulatorischen und technischen Voraussetzungen müssen Fintechs aus deiner Sicht erfüllen, damit man da auch vertrauen kann als Verbraucher?
Also da tatsächlich will ich einfach ein bisschen Entwarnung geben, denn wenn heute ein Fintech mein Geld verwalten möchte, ich lege da Geld in ETFs an oder ich kaufe da ein Versicherungsprodukt oder ich habe da ein Konto, dann müssen diese Fintechs die gleichen regulatorischen und technischen Voraussetzungen erfüllen wie jede etablierte Bank, wie jeder etablierte Versicherer oder Versicherungsmakler. Das heißt, man braucht sich eigentlich als Verbraucher, wenn man deutschen Fintechs sein Geld anvertraut, eigentlich keine Gedanken machen. Denn die sind genauso auf Herz und Nieren überprüft von der BaFin, der unser Regulator ist, ne? Wie eben auch etablierte Banken und Versicherungen. Und das finde ich auch gut so. Es gibt andere Länder, da gibt es diese Sandbox-Modelle, da gelten geringere Hürden regulatorisch, dann geht es schneller, dass man schneller an den Markt gehen kann, was gut ist, aber auf der anderen Seite sind natürlich die Verbraucher nicht so stark geschützt.
Das heißt also, wenn ich schon, ich sag mal, mein Geld irgendwie digital nutzen möchte und mich mit Fintechs beschäftige, dann durchaus auf das Made in Germany oder zumindest Made in EU achten?
Na klar, selbstverständlich. Wir wollen ja auch unseren Standort stärken.
Richtig, genau das machen wir und zwar am besten mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Was sind denn so die technologischen Innovationen, die in letzter Zeit den Finanzsektor besonders geprägt haben?
Also es ist eine Menge passiert in dem ganzen Thema digitale Geldanlage, insbesondere unter Nutzung von künstlicher Intelligenz. Auch da kann man natürlich jetzt wieder, ne, also Geldanlage ist schon immer ein Thema, was technisch getrieben ist. Der Börsenhandel ist schon seit Jahrzehnten etwas, ne, was auf Sekundenbasis passiert. Wenn man die Daten da jetzt sehr gut nutzt, sich die Kurse von verschiedenen Anlageprodukten, Fonds, Anleihen, Aktien, Zertifikaten und so weiter anschaut und das als Grundlage nimmt für gute Anlageentscheidungen, da ist eine Menge passiert, sowohl für private Anleger als auch für institutionelle Anleger. Dann haben wir dieses ganze Thema Embedded Finance, Embedded Insurance. Also sprich, ich bin auf einem Marktplatz für Immobilien unterwegs und mein Risiko wird sozusagen in Echtzeit sozusagen gescannt und dann werde ich dem Vermieter der Immobilie schneller vorgestellt. Ne? Aktuell ist die Nachfrage viel höher als das Angebot. In Städten wie Berlin wissen wir, was das heißt. Wir kennen solche Produkte, ne? Wenn wir eine Reise buchen, dann kommt die Reiseversicherung oder wenn wir was kaufen, dann haben wir das Payment, aber das gibt es eben jetzt für viel mehr solcher Finanzprodukte, dass sie eben am Point of Sale, da wo ich was anderes kaufe, miterwerben kann. Dann haben wir natürlich jetzt, ich würde sagen, Krypto und Blockchain, das geht ja so ein bisschen durch Wellen, ne? Das war jetzt eine ganze Zeit lang still, ist nicht viel passiert. Jetzt hat die SEC...
Geht's wieder los?
Ja, ich bin gespannt. Also ich sehe jetzt immer mal wieder Sachen, sei es im Prinzip eher Softwarelösungen, die jetzt, ich sag mal, Geldverwaltern helfen, Digital Assets besser zu verwalten, so wie man es machen muss, ne? Wenn sie tokenized sind, das ist anders als das Bargeld oder eben die in der Börse gehandelten Wertpapiere. Solche Sachen sehe ich. Ich bin gespannt, was jetzt auch mit der neuen Regulatorik passiert, dass die SEC eben den ETF auf Bitcoin freigegeben hat. Ne, da ist eine Menge Geld reingegangen. Alle, die letztes Jahr in Bitcoin investiert haben, haben sich jetzt gefreut über die Steigerung. Ne?
Ja, ich habe dummerweise vorletztes Jahr in Bitcoin investiert. Ich habe verschiedene Coins gekauft für 3.000 Euro und stehe aktuell bei 2.100, was schon mal wieder 600 Euro besser ist als im letzten Jahr. Aber ehe ich da ins Plus komme, wird noch dauern. Aber ich bin auch ein absolut blutiger Laie.
Ja. Also das ist, ich sehe das bei vielen jungen Leuten, dass die als einzige Anlage Cryptocurrencies haben. Da möchte ich noch alle nochmal anrufen und sagen, bitte, bitte streut das und bitte packt eben den Großteil des Vermögens in ETF-Fonds, die breit gestreut sind, MSCI World oder den Eurostoxx. Aber packt bitte nicht euer komplettes Erspartes auf hochvolatile Cryptocurrencies.
Ist ein bisschen wie Gamblen in der Spielothek, ne?
Ganz genau.
Kann gut gehen, muss aber nicht.
Das ist genauso wie in meiner Szene die ehemaligen Gründer, die was Tolles gegründet haben, glauben, sind die besten Investoren, plötzlich all ihr Geld in Angel Investments packen. Ist auch keine gute Idee.
Also ich würde den jungen Leuten erstmal zurufen, Leute, verdient mal ein bisschen Geld erstmal. Ja? Nicht einfach nur zu Hause vorm Rechner rumsitzen und dann überlegt euch, wo ihr es anlegt. Unterstützt einfach mal eure Eltern, ja, mit einer guten Flasche Whisky oder einem schönen Blumenstrauß. Das war jetzt an die ganz Jungen, die wir ja eigentlich gar nicht als Zielgruppe haben. Also ein insofern ein bisschen Quatsch. Jetzt haben wir ja die ganz großen Trends der Gesellschaft. Wir haben vorhin schon drüber geredet. Nachhaltigkeit, Riesentrend, natürlich auch KI. Und auch Themen wie zum Beispiel Quantencomputing sind natürlich ganz, ganz groß im Kommen. Es gibt die ersten Quantencomputer, die ich mir, wenn ich so möchte, zu Hause hinstellen kann. Beeinflusst das auch die Fintech-Szene, die Fintech-Welt? Also KI hat es ja schon erwähnt, dass das natürlich ein Thema ist.
Ja, also ich glaube, das wird auch erstmal wirklich der Trend sein und bleiben für die nächsten Jahre. Das Thema Quantencomputing, auch da beschäftigen wir uns regelmäßig mit potenziellen neuen Geschäftsmodellen, Hardware- und Softwareseitig. Das wird aber sicherlich noch einige Jahre dauern, bis wir das in so einem Einsatz sehen, dass wir es als Verbraucher alltäglich erleben. Die künstliche Intelligenz, die haben wir alle hier auf dem Telefon und die haben wir alle sozusagen im Laptop und welche Endgeräte wir nutzen oder im Auto, die findet im Alltag statt und die findet natürlich auch im Finanzsektor statt. Überall da, wo ich große Datenmenge habe, kann ich analysieren und automatisieren, Risiken besser einschätzen, Finanzentscheidungen besser treffen. Und ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Jeder von uns hat ChatGPT genutzt oder nutzt es täglich. Ja, es ist genial, was dieses Ding kann. Auch das macht natürlich alleine so schnöde Prozesse wie Customer Service überall da, ne, wo ich sozusagen etwas suche, irgendwo eine Hilfe benötige, aber auch mittlerweile kreative Leistungen deutlich, deutlich leichter.
Jetzt engagierst du dich auch politisch. Ich hatte es eingangs gesagt, für die Fintech-Branche, unter anderem als Mitglied beim Digital Finance Symposium des Finanzministeriums. Was ist da deine Motivation? Und also sagen wir mal so, wir sind ja alle immer so, also Regulatorik ist ja ein zweischneidiges Schwert. Ne? Einerseits ist es gut, weil es bringt Sicherheit und ein bisschen Ruhe in den Markt, Sicherheit für die Verbraucher. Andererseits bremst das eventuell Innovation und Wachstum ein. Wo ist da die Grenze? Oder anders gefragt, was glaubst du, sind die wichtigen Themen, die eben reguliert sein müssen, gerade im Finanzsektor?
Also zum einen, ich engagiere mich vor allem, wie schon eingangs gesagt, deshalb dafür, weil ich absolut davon überzeugt bin, dass wir in Deutschland und Europa eine Chance haben, wettbewerbsfähig im Finanzsektor zu sein, weil wir eben einer der Treiber für Innovationen und Digitalisierung in dieser Branche sind. So. Und das muss natürlich immer, also Innovation im Finanzsektor muss natürlich auch immer einhergehen mit dem Thema Regulierung. Und ich bin ein großer Verfechter von Europa und ich hoffe, dass diese ganzen nationalen Strömungen in den individuellen Ländern bald etwas eingeschränkt werden und wir wieder europäisch denken. Und dazu gehört natürlich auch, dass wenn wir wettbewerbsfähig bleiben, wir Angebote haben, die europaweit gleich funktionieren können. Sei es, dass die Identifikation von einem Verbraucher, der ein Konto eröffnet oder eine neue Geldanlage eröffnet, gleich funktioniert in allen Ländern. Das ist ein wichtiges Thema. Oder dass eben künstlich Intelligenz nicht zu Tode reguliert wird für die Finanzindustrie, sondern sie tatsächlich den Zugang von Verbrauchern für Kredite, die zum Beispiel von einem Land ins andere gehen, aber dann noch kein Konto und deswegen keine Kredithistorie haben, möglich sind. Du kannst keine Immobilie kaufen, eine Kreditkarte oder ein Leasingfahrzeug auf dich zulassen, wenn du in dem Land nicht schon eine gewisse Zeit gelebt hast und da eine Kredithistorie hast. Verrückt, wenn du aus einem anderen europäischen Land kommst. Also das sind Sachen, die wichtig sind, für die ich mich dort einsetze.
Also Grenzen, die bald nicht mehr wirklich Grenzen sind, zumindest für den Finanzsektor. Dann außerdem der ganz wichtige Hinweis, gerade an die jungen Leute, nicht alles Erspartes in Cryptocurrency stecken, sondern gerne auch mal, ich würde fast sagen, zurückhaltend in ETFs investieren. Ja, und ansonsten vielen, vielen Dank, Caroline, für diesen spannenden Einblick in, ich sag mal, deine Sicht auf die Fintech-Branche und auch in die Fintech-Branche im Jahr 2024, eben noch ganz jung. Wir werden uns an dieser Stelle in diesem Podcast bestimmt noch das ein oder andere Mal wiederhören. Ich freue mich schon drauf. Danke dir.
Danke auch. Hat Spaß gemacht. Tschüss.
Ja, das war ja wirklich spannend, was wir da alles gehört haben von Dr. Caroline Gabor. Fintechs in Europa und Deutschland sind auch tatsächlich sehr erfolgreich und können zukünftig natürlich noch ein noch signifikanter Wirtschaftszweig tatsächlich auch werden. Und was ich auch sehr gut fand, auch hier nochmal das Thema Bildung. Du hast es ja vorhin gesagt, du hoffst, dass deine Kinder das Ganze mal ein bisschen besser auf die Reihe vielleicht kriegen noch als du. Und Caroline hat ja auch gesagt, sie spricht schon mit ihren Töchtern aktiv über finanzielle Bildung und appelliert eben auch an jüngere Menschen, sich verantwortungsbewusst mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und da ist häufig, glaube ich, ist tatsächlich auch eine Motivation und ist vielleicht die Hürde ein bisschen geringer, anstatt dass man an so einen Bankschalter geht, dass man das Ganze eben online versucht, über eine App oder eine Website.
Ja, Apps gibt es da jede Menge und schön sind natürlich Apps, die mir dann helfen, den Überblick zu behalten, sogenannte Multi-Banking-Apps. Da gibt es mittlerweile jede Menge davon. Eine davon kommt von Outbank und Markus Schicker ist Co-Founder und Chief Information Security Officer bei Outbank und ich freue mich sehr, dass ich mit ihm sprechen durfte.
Im Gespräch.
Und wir freuen uns sehr, dass du Zeit hast, im Ohr am Netz dabei zu sein. Herzlich willkommen, Markus.
Hallo Sven, freut mich sehr, dass ihr uns eingeladen habt.
Markus, erzähl uns mal ein bisschen was. Outbank. Also wenn ich jetzt sozusagen diese App installiere, was bringt mir die, was macht die?
Also Outbank ist im Kern erstmal eine Multibanking-App. Das heißt, ich habe nicht nur jetzt von meiner Hausbank das Konto, wenn ich die App von meiner Hausbank verwende, sondern ich kann also alle Banken, die ich jetzt so nutze, die meisten Menschen haben ja mittlerweile nicht nur ein Konto, sondern die haben ja bei verschiedenen Banken oder auch bei verschiedenen Anbietern Neobankenkonten und dann kann ich die alle in einer App zusammen aggregieren und mir die ganzen Umsätze, Salden etc. anschauen. Allein dabei bleibt es aber noch nicht. Mhm. Wir haben jetzt mittlerweile nicht nur Banken drin, klassische oder Neobanken. Wir haben auch Dinge wie PayPal, Amazon, Punkteprogramme wie Payback, Krypto, auch Verträge von Versicherungen ist jetzt ganz neu. Das heißt, ich kann dann auch meine ganzen Sachversicherungen und so weiter einsehen. Das heißt, das Ziel von Outbank ist eigentlich, dass ich einen Überblick bekomme über mein ganzes finanzielles Leben.
Okay, also das klingt jetzt erstmal sehr, sehr einfach, aber andersrum auch sehr, sehr komplex. Das heißt also, ich bin wahrscheinlich erstmal gefühlt Stunden damit beschäftigt, die ganzen Vertragsdaten und Sachen einzugeben. Wie funktioniert das? Also ich installiere mir die App auf dem Handy. Wie geht's dann weiter? Also jetzt so aus User-Sicht. Also lass mich so sagen, ich bin da wirklich super neugierig. Du kannst es im Hintergrund in unserem Videobild sehen. Da stehen ganze Hefter mit eben genau all diesen Informationen, gerade dem ganzen Versicherungskram und unter uns. Ich habe keinen Überblick.
Sehr gut. Dann bist du gleich der ideale Tester zum Ausprobieren. Also im Prinzip ist es sehr simpel, auch wenn sich's natürlich im ersten Moment schwierig anhört. Wir haben die ganzen Institute und die ganzen Banken, alles was es so gibt, haben wir in der App und du kannst es einfach erstmal auswählen. Das heißt, du suchst nach Name, nach Ort, nach irgendwas, um rauszufinden, okay, die Bank oder das Institut, können die das? Und wir haben aktuell über 4.500 Banken, die in Deutschland sozusagen arbeiten, auch in Österreich und der Schweiz. Und das heißt, du kannst dir die Konten da raussuchen. Und wenn du es gemacht hast, brauchst du halt Zugangsdaten. Im einfachsten Fall hast du schon Online-Banking, dann sind es die identischen Zugangsdaten in den meisten Fällen. Manchmal muss man bei der Bank auch nochmal extra was freischalten lassen, wenn man mit einer Third-Party-App sozusagen aufs Konto zugreift. Also wenn du dann deine Bankdaten eingegeben hast, dann siehst du sofort deine Konten und Depots und alles, was du sonst bei der Bank noch hinterlegt hast. Mhm. Wir haben natürlich auch bei Versicherungen, siehst du Verträge, deine Kfz-Versicherung oder andere Dinge. Und bei Krypto etc. siehst du halt, wo stehe ich jetzt gerade mit meinem Bitcoin-Investment. Das heißt, normalerweise funktioniert es reibungslos, aber sollte es mal hängen und du hast jetzt irgendwas, wo du eine Fehlermeldung kriegst, dann haben wir einen Support. Mhm. Besten Grüße hier an Christina und Sandra. Und die helfen dir.
Cool.
Auf jeden Fall.
Also das heißt, da habe ich dann auch einen echten Menschen an der Leitung und nicht irgendwie.
Genau. Ne?
Das ist schon mal super. Aber an der Stelle, Markus, ganz kurz für alle, die sich mit so einer App noch nicht beschäftigt haben, die denken jetzt natürlich sofort, Moment mal, wenn ich euch jetzt alle meine Daten gebe, dann wisst ihr ja alles über mich. Wie viel wisst ihr denn eigentlich über mich?
Gar nichts. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt, wo Outbank eigentlich herkommt. Also letztendlich, es ist ja schon fast 20 Jahre Jubiläum haben wir im nächsten Jahr. Outbank war damals eine der ersten Apps auf Symbian. Nokia, wer sich an sowas noch erinnern kann.
Ja, dunkel.
Ist schon verdammt lang her. Aber tatsächlich haben wir das Thema Security und Datenschutz schon seit der ersten Version als Kern. Und ich habe in der letzten Folge mitgenommen, dass nur 6,5% der IT-Entscheider Datenschutz als Trend sehen.
Ja.
Das ist halt bei uns schon immer 100%. Und warum ist das so? Die Funktionsweise von Outbank ist halt sehr viel anders als bei anderen Finanz-Apps. Wir machen alles vom Endgerät des Kunden aus. Das heißt, von deinem Handy wird sofort mit der Bank gesprochen oder mit Amazon oder mit PayPal oder mit dem Kryptoanbieter oder auch mit einer Versicherung. Das heißt, es gibt keinen Umweg über uns.
Okay.
Und dadurch sind die Daten auch nur auf deinem Endgerät. Und auf deinem Endgerät werden sie verschlüsselt. Du musst beim Einrichten der App ein Kennwort festlegen. Mit diesem Kennwort wird alles verschlüsselt und nur du kommst an deine Daten.
Das ist natürlich klasse. Also man hat dann auch gar keine Sorge, dass jetzt Markus zum Beispiel weiß, dass Sven auf seinem Kryptokonto gerade noch fett im Minus ist. Zum Glück hat er da nur so viel Geld angelegt, dass es klar war, wenn es weg ist, wird er nicht bankrott gehen.
Gut zu hören, aber wenn es dich tröstet, mein Bitcoin-Investment ist so lange her, als dass ich, und dann habe ich es schon wieder ausgegeben.
Ah, okay.
Das war leider zu früh ausgegeben. Aber unabhängig davon ist es letztlich so, dass wir die ganzen Sachen, die sonst noch so passieren, oder kommen wir noch zu anderen Funktionen von Outbank, ist ja nicht nur damit getan, dass du siehst, welche Umsätze oder Salden du hast. Das ist das eine. Was Outbank noch zusätzlich bereitstellt, ist eine Kategorisierung.
Okay.
Das heißt so Sachen wie dein Gehalt oder irgendwelche Ausgaben, sei es für Lebensmittel oder andere Dinge, werden automatisch kategorisiert. Das basiert jetzt auch in dem Fall nicht auf einer KI, sondern es ist ein ganz schlichtes System, wo einfach Umsätze am Absender oder sonst wo erkannt werden, anhand von Tabellen sozusagen, und dann wird es zugeordnet.
Okay.
Du kannst aber als Endkunde auch selber sagen, ja, pass mal auf, ich hätte aber gern diesen Umsatz gerne so zugeordnet. Oder du kannst dir auch eigene Wege schaffen, das zu sortieren. Also du bist jetzt nicht auf die Sachen, die wir jetzt angelegt haben, da sozusagen ausgeliefert, sondern du kannst es dir so einrichten, wie du willst.
Also im Endeffekt, ich gehe zu Edeka, sage ich jetzt mal, oder Rewe, und dann wird es automatisch als Lebensunterhalt Lebensmittel kategorisiert. Habe ich mir da jetzt aber, keine Ahnung, eine neue, weiß ich nicht, Sportuhr gekauft oder was auch immer, kann ich selber sagen, nee, das waren jetzt keine Lebensmittel, sondern das gehört in Kategorie X oder Y. Aber es muss ich nicht machen, weil es wird schon mal vorsortiert. Weil das Schlimme ist ja die Faulheit der User. Genau. Ne? Dann jeden Umsatz selber zu markieren. Wenn ich das drauf hätte, hätte ich es ja bisher einfach in der Excel-Tabelle machen können. Will man ja nicht. Will man nicht selber machen. Macht also eure App.
Genau so ist es. Und was noch dazu kommt, du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt beim Edeka auch deinen monatlichen Einkauf an Lebensmittel gemacht hast und die Uhr gekauft hast, dann kannst du das auch splitten. Ja. Das heißt, du kannst dann sagen, okay, ich habe jetzt 80 Euro irgendwie Lebensmittel und der Rest ging irgendwie in die andere Kategorie Freizeit zum Beispiel. Also das kannst du auch noch splitten. Es gibt unterschiedliche Kunden, die einen sagen, mir reicht es so grob über den Daumen. Und die anderen machen das wirklich bis, sage ich mal, auf den Cent genau, wo was hingehört. Und das ist gerade die Flexibilität, die die App auch letztlich bietet. Und zu diesem Erkennen sozusagen von deinen Kosten und Kategorisierung machen wir auch eine Vertragserkennung. Das heißt, wenn du jetzt ein Netflix-Abo hast oder andere Dinge, landen die in so einer Übersicht und du kriegst dann wie eine Einnahmen-Ausgabenrechnung monatlich, was kommt rein, was geht raus. Und nachdem wir natürlich nicht alles immer wissen können, kannst du auch manuell Verträge anlegen. Du kannst zum Beispiel auch sehen, habe ich irgendwie einen Vertrag, an den ich schon gar nicht mehr gedacht habe, der da irgendwie abgebucht wird ab und zu und merkst du gar nicht, weil irgendwie guckst du ja dann Kontoauszüge vielleicht auch nicht so gut. Und im Zweiten kannst du auch noch dir Budgets anlegen. Das heißt, wenn du jetzt für deine Einnahmenüberschussrechnung sozusagen sehen willst, wo stehe ich denn? Dann planst du zum Beispiel für Lebensmittel, ich weiß es nicht, 800 Euro im Monat ein, sage ich jetzt mal. Und dann kannst du sagen, alles, was Kategorie Lebensmittel ist oder andere Dinge, sollen da raufliegen. Und dann kannst du dir in deiner App angucken, pass mal auf, Budget diesen Monat bin ich jetzt irgendwie bei 60%.
Das heißt, also, ich gehe nochmal richtig gut essen.
Zum Beispiel, kannst du sagen, jetzt mit dem restlichen Geld gehe ich nochmal essen, genau. Und das ist halt der Punkt, wir wollen, dass der Kunde in der Lage ist, auch so ein bisschen eine Kontrolle zu kriegen, wo stehe ich denn finanziell, und einen Überblick zu kriegen, weil es ist ja auch, gerade wenn man mehrere Konten hat, gar nicht mehr so trivial, dann alles immer zu verfolgen. Und in dem Fall ist das eine wahnsinnig große Hilfe bei der Ausgabenkontrolle. Und in den letzten Versionen haben wir auch noch Sparziele integriert. Das heißt, man kann auch sagen, ich möchte jetzt jeden Monat einen bestimmten Betrag sparen. Das geht auch ohne ein extra Sparkonto. Also es wird dann quasi virtuell in der App sozusagen hin und her geschoben. Und das sind also Dinge, die letztlich jetzt als Endkunde die App, die im ersten Augenblick erstmal in Anführungszeichen nur die Umsätze abruft und die Salden anzeigt, aber auf den zweiten Blick kann ich halt sehr viel machen, um Überblick über meine Finanzen zu kriegen oder auch meine Versicherungen, was ja jetzt, wie gesagt, ganz neu ist. Also, dass ich einfach weiß, was habe ich alles. Und jetzt sagen wir mal, du hast jetzt zum Beispiel neben den Bitcoins auch noch irgendwie ein paar Goldbarren im Keller liegen.
Oh, das wäre geil.
Ja, das wäre doch jetzt schön, gell?
Und ich habe nicht mal einen Keller, Markus, ich habe nicht mal einen Keller.
Okay, dann sagen wir mal hinten in deinen Aktenordnern, da hinten im Bild, da sind noch ein paar Goldbarren versteckt. Und die könntest du jetzt in Outbank eingeben als quasi Offline-Konto und auch noch sagen, das ist Gold. Und dann würde dir den Tageskurs anzeigen und sagen, okay, so und so viel ist dein Gold jetzt wert, das bei dir hinten im Schrank liegen könnte.
Okay. Markus, an der Stelle, vielen Dank erstmal für die Erklärung. Ich habe jetzt total verstanden, was ich als User davon habe, aber jetzt muss ich natürlich fragen, was habt ihr denn davon? Also ich meine, ihr habt ja da einen unfassbaren Schatz an Daten, auf den ihr gar keinen Zugriff habt, weil das ist sicher für die Kunden. Danke dafür, aber wie finanziert sich dann die ganze Chose? Ich meine, euch gibt's jetzt seit 20 Jahren.
Genau, also ursprünglich haben wir angefangen mit Einmalzahlungen, als so dieses App-Store-Thema anging. Und dann hat sich irgendwann mal rausgestellt, dass das halt nicht so nachhaltig ist, wenn ein Kunde ein Jahr zahlt und dann 5 Jahre nicht mehr, ist halt schwierig. Und dann hatten wir so diverse andere Finanzierungsmodelle im Sinne von Abo oder halt eine Zeit lang hatten wir dann auch Investoren an Bord. Die haben dann erstmal gesagt, kostet alles nichts, wir wollen erstmal User aufbauen. Und mittlerweile sind wir in einer eigenen GmbH und haben uns dafür entschieden, einfach ein Abo-Modell zu machen, das sich unterscheidet nach normalen Privatpersonen und nach Business-Usern. Ja. Der Unterschied ist der, dass die Business-User zum Beispiel auch Funktionen wie Lastschrift dann haben und andere Funktionen, die jetzt für einen Privatmann vielleicht oder Privatfrau nicht interessant sind. Aber im Prinzip haben wir eine Jahresgebühr oder eine Monatsgebühr und es sind einmal 40 Euro im Jahr, also 39,99 oder eben 79,99 oder ich kann monatlich zahlen, dann sind es letztlich 3,99 oder 7,99.
Okay.
Ich bin also voll flexibel. Ja. Ich kann vor allem die App erstmal testen.
Ja, also es klingt auf jeden Fall von den Preisen total fair, wenn ich mir überlege, dass ich für mein Businesskonto bei meiner Hausbank alleine 24 Euro im Monat zahle. Ne? Das ist schon ein krasser Unterschied auf jeden Fall. Markus, jetzt habe ich ja den großen Vorteil, hier jemanden dran zu haben, der nicht gerade gefühlt vorgestern ein Fintech gegründet hat und jetzt da in dieser Branche rumspringt, sondern ihr seid, auch wenn du nicht so aussiehst, in dem Business alte Hasen. Wie hat sich denn aus deiner Sicht der Fintech-Markt entwickelt seit, sagen wir mal, vor 20 Jahren? Und Vermutung, das nimmt ganz schön Fahrt auf, oder?
Ach, danke erstmal für die Blume. Genau, also es ist schon ein spannendes Thema und ich bin ja tatsächlich selber jetzt schon seit 2007 bei Outlink mit dabei und das ist schon eine verdammt lange Zeit und es gab viele spannende Themen und gerade jetzt so, was uns noch so alles bevorsteht, bin ich sehr optimistisch tatsächlich. Ich bin grundsätzlich sowieso ein Optimist, aber dieses ganze Thema mit Finanzen und Banking hat jetzt einfach ein viel größeres, breiteres Publikum erreicht. Also wenn ich jetzt dran denke, früher war es letztlich so, wer noch BTX kennt, der hat da schon Online-Banking gemacht, also dieses alte Ding mit dem Akustikkoppler fast schon. Und dann war das ja damals, als ich tatsächlich auf Outbank gestoßen bin, hatte ich selber Nokia noch, so ein Communicator, also wer das noch kennt, mit kleiner Tastatur und kleinem Display und war davon total begeistert, dass ich unterwegs meinen Kontostand machen konnte, eine Überweisung machen konnte. Also das fand ich total stark und habe dann den damaligen Entwickler da kontaktiert und bin ihm so lange auf die Nerven gegangen, bis er sich dafür bereit erklärt hat, das für iPhone zu machen, weil das war der Knackpunkt. Ich hatte dann ein iPhone und wollte das halt auf dem iPhone auch haben. Und das hat sich dann so ergeben und dann kam tatsächlich irgendwann mal Outbank 2008 sozusagen auf den iOS-Markt und das war schon eine kleine Revolution, weil wir eigentlich mit einer der ersten Apps waren, die überhaupt sowas wie Multibanking gemacht hat. Es war natürlich kein Vergleich zu dem, was wir heute können, aber es war sozusagen schon eine Revolution, dass einfach als Endkunde habe ich die Möglichkeit unterwegs, daher kommt auch der Name Outdoor Banking, auf meine Konten zuzugreifen und einfach auch Überweisungen zu machen, gucken, was ist jetzt passiert, Push-Nachricht zu kriegen, neue Umsätze da und so weiter. Und deshalb, egal wo ich bin, vorausgesetzt, ich habe Internet, was ja nicht immer ganz einfach ist manchmal in Deutschland, aber in dem Fall, wenn ich es habe, ist es gut. Und was auch noch ein Riesenvorteil ist, um das an der Stelle auch noch zu erwähnen, Outbank speichert ja alles lokal auf deinem Gerät. Das heißt, wenn du jetzt im Flieger sitzt und hast kein Internet, kannst du aber trotzdem deine Umsätze durchsuchen und kannst gucken, ah Mensch, da habe ich das überwiesen oder das Finanzamt wollte irgendwas wissen oder der Steuerberater, lässt du dir eine Liste raus, machst dein PDF, schreibst deine Mail schon mal, wenn du ein Netz hast, dann schickst du es weg. Das ist auch ein unschätzbarer Vorteil, weil die meisten Apps sind halt nur online. In dem Sinne, du kannst halt mit dem Server, mit dem die sprechen, kannst du sprechen und vielleicht sind auch ein paar Datensätze lokal. Wenn du jetzt nur Banking bei deiner Bank über die Webseite machst, hast du natürlich immer nur Zugriff.
Ja, und auch wenn deren Server laufen und nicht gerade Wartung haben, ne, ist ja auch immer ein wichtiges Thema. Ich habe ganz oft, dass ich mich einloggen will, dann wird gesagt, ja, wir arbeiten gerade am Online-Banken, wo ich sage, ja, wollte ich auch, geht jetzt nicht. Okay.
Soll passieren, ja.
Jetzt zur Entwicklung. Es gibt jetzt immer mehr Fische in diesem Fintech-Teich, ne? Das ist ja nicht nur so ein Eindruck. Mhm. Ist das gut für die Branche oder ärgert ihr euch?
Nee, Ärger ist das gar nicht. Ich meine, ich bin bei Mitbewerbern ist immer so die Frage, wir unterscheiden uns ja maßgeblich, was den Datenschutz angeht. Insofern ist da jetzt kein Ärger da. Ich glaube, das wird sich auch ein bisschen konsolidieren. Also es sind natürlich viele da, gerade Neobanken, die die eingesessenen Banken schon unter Druck setzen. Und dass es auch eine gewisse Herausforderung ist, sozusagen sich aus diesem bequemen Nest, das sie sich über Jahrzehnte gebaut haben, jetzt vielleicht auch ein bisschen aus der Komfortzone zu bewegen. Also ich glaube, da ist schon viel Trubel auch da, um da mitzuhalten. Und natürlich haben auch die Neobanken, man weiß es ja auch aus der Presse, schon ihre Schwierigkeiten. Zu viele Kunden, Betrugssachen etc. Das ist alles, die müssen vieles auch lernen. Erstmal auch auf die harte Tour vielleicht. Und für uns ist es insofern als unabhängige App natürlich schön, wenn jetzt zum Beispiel du sagst als Kunde, ah Mensch, mir fehlt jetzt Produkt XY, die sind jetzt ganz neu auf dem Markt, dann schreibst du unserem Support. Unser Support hat eine Liste, wo drin steht, okay, da kamen jetzt schon X Anfragen und dann setzen sich bei uns die Jungs und Mädels hin und bauen halt sozusagen eine Anbindung an diese Webseite. Und dann hast du deine Umsätze oder andere Dinge dann plötzlich auch in der App. Und das ist für uns ist ja eigentlich gut, weil wir tatsächlich, was jetzt die Integration angeht, gibt es jetzt keine andere App, die so viele Integrationen hat von Produkten. Und für uns ist es eigentlich gut, wenn es mehr Produkte gibt, können wir noch mehr einbauen.
Also viel Bewegung ist drin im Sektor der Fintechs. Eine sichere Bank für meine Daten ist auf jeden Fall Outbank. Markus Schicker ist Chief Information Officer von Outbank und ein echter Experte, wenn es um meine digitale Knete geht. Vielen Dank.
Ja, spannende App. Ich fand es auf den ersten Blick ein bisschen spooky, so wirklich seine kompletten Ausgaben, Konten und Finanzen wirklich nur in einer App zu sehen. Aber wenn man sich mal ein bisschen damit angefreundet hat, kann so ein Finanzverwaltungstool, glaube ich, super hilfreich sein. Und wir haben es ja auch eben im Interview gehört, deutsche Fintechs werden natürlich auch von der BaFin auf Herz und Nieren geprüft. Also da braucht sich auch sicherheitsmäßig, braucht man sich da eigentlich wirklich keine Gedanken machen. Das ist alles safe. Und ja, wer neugierig geworden ist und Outbank mal testen möchte, kann unter dem Link in den Shownotes 3 Monate kostenlos das Ganze mal ausprobieren.
Ja, ich habe Anfang des Jahres Folgendes gemacht, mal einfach meine Ausgaben auf allen meinen Konten sozusagen noch so richtig umständlich in einer Excel-Tabelle zusammengeführt und ich muss sagen, ich will das Elend gar nicht sehen, aber um ein bisschen Überblick ins Elend zu kriegen, werde ich mich vielleicht auch mal auf so eine App versteifen, mal gucken auf jeden Fall. Also spannend ist es und was mich besonders begeistert hat, ist natürlich, dass wir, also hier in Deutschland und Europa, in Sachen Fintech wirklich weit vorne sind. Endlich mal wieder ein innovativer Bereich, wo wir die Nase vorn haben und die Digitalisierungsfahne vielleicht sogar ein bisschen vorne wegtragen. Und spannend fand ich auch, dass die echten Experten entweder nur marginal oder gar nicht in Kryptowährungen investieren. Mal gucken, wie sich das in diesem Jahr entwickelt. Da geht es ja auch rauf und runter. Das beobachte ich wieder in einer anderen App und im Moment eigentlich eher nicht so wohlwollend. Ich habe es ja schon erzählt. Also ich bin immer noch ungefähr ein Drittel im Minus. Naja, was soll's.
Nicht so erfreulich, die Zahlen. Ja, wir hoffen, wir konnten ein paar Anregungen geben, auch für alle, die sich jetzt zum Jahresstart noch ein bisschen intensiver wieder mit ihren Finanzen und ihrer Finanzplanung beschäftigen wollen. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann tatsächlich mit unserem Chef-Digitalisierer sozusagen in Deutschland, und zwar Digitalminister Volker Wissing. Da bin ich auch schon ganz gespannt, der uns ein bisschen was von seinen Eindrücken von der CES in Las Vegas erzählt und aber natürlich auch einen Ausblick gibt, was er jetzt so in der zweiten Legislaturhälfte noch vorhat, digitalpolitikmäßig in Deutschland.
Bis dahin, bleibt gesund, bis in 2 Wochen, macht's gut und tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internet.